ARD.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Fakt ab mit Julian Estlin und mir gegenüber sitzt
der Weltmeister der Wärmeleitungsgleichung, Eneas Roch.
Oh, weil über Wärme möchte ich auch heute sprechen. Willkommen zum Fakt ab Sommer Special. Das ist sozusagen jetzt ein Best-of für euren Sommerurlaub, weil wir haben gemerkt, Fakt ab Hörerinnen und Hörer, die sind einfach schlauer. Die kommen im Alltag besser zurecht.
Auf jeden Fall.
Die kommen auch im Sommer besser zurecht.
Ja.
Und im Sommerurlaub wissen zum Beispiel Faktabhörerinnen spätestens nach dieser Folge, welches Getränk uns optimal hydriert, welche Frisur den Kopf am kühlsten hält und dass wir, wenn wir lebend nach Hause kommen wollen aus dem Sommerurlaub, nicht nur einen Bogen um... Obwohl, nee, wir müssen gar keinen Bogen um heilverseuchte Strände machen. Wir müssen vor allem einen Bogen um was ganz anderes am Strand machen, um Sandburgen nämlich. Die können nämlich sehr gefährlich werden.
Und wenn ihr vielleicht nochmal shoppen geht für eure Sommermode, haben wir auch einen wissenschaftlichen Tipp, was man da am besten kauft. Also es lohnt sich auf jeden Fall, alles mitzuschreiben. Leute, es ist lebenswichtig. Diese Folge ist lebenswichtig, der Sommer-Special. Das Sommer-Special.
Okay, aber tatsächlich, ich brauche noch einen neuen Bikini, Ineas. Geht's in die Richtung?
Es geht genau in die Richtung. Denn wie man Bademode kauft, das kann man nicht einfach nur so machen. Das muss man optimieren. Und zwar nach einem bestimmten Kriterium, was wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm haben. Das Kriterium ist Sicherheit. Nach welchem Kriterium kaufst du deinen Badeanzug, deinen Bikini?
Ja, Fit und Farbe.
Ja, natürlich. Es wird empfohlen, auch auf das Kriterium Sicherheit zu achten, zumindest für Kinder. Und um herauszufinden, welche Bademode sicher ist, wurde untersucht, welche Farbe und welches Muster kann man eigentlich am besten sehen?
Ich dachte schon, so verschluckbare Kleinteilen, dachte ich, okay, eine Hose ist nicht wirklich klein.
Verschluckbare Badehose. Nee, es geht um gesehen werden, denn wenn man untergeht, wenn man ertrinkt, ist es von Vorteil, wenn man dabei gesehen wird.
Ja, stimmt. Das ist ja oft das Problem, ne? Dass die Personen einfach nicht mehr gefunden werden unter Wasser, obwohl man sie vielleicht gerade noch retten könnte.
Ertrinken geht schnell und ist anders als im Film, da schreit keiner um Hilfe und planscht, sondern man ist einfach weg. Hm. Und das Experiment, über das wir heute sprechen, das kommt von einer Firma namens Alive Solutions. Ich finde, das klingt schon mal brauchbar in dem Zusammenhang. Das ist eine Firma für Sicherheitsaudits. Also die machen so Training und Beratung, wenn du ein Schwimmbad hast oder ein Pool oder eine Spaßbad, eine Rutsche. Wenn du Rettungsschwimmerin bist, dann kannst du da dich irgendwie fortbilden. Und die haben getestet, wie gut sieht man eigentlich, welche Badeanzugfarbe unter Wasser.
Oh, das ist spannend, weil natürlich, das kennen wir im Restaurant abends, wenn wir in so einem ganz gelb ausgeleuchteten Restaurant sind, unser Kleid, was vorher irgendwie eine krass grüne Farbe hatte, sieht da drin dann irgendwie grau aus. Wahrscheinlich beeinflusst total so die Umgebung, wie die Farbe am Ende aussieht unter Wasser, oder?
Absolut. Das ändert sich teilweise dramatisch und es kommt auf den Pool an so ein bisschen. Also, was glaubst du, welche Farbe in puncto Sichtbarkeit allgemein besonders doof ist?
Schwarz oder beige?
Beige. Ich glaube, beige ist generell vielleicht, könnte es für Irritation sorgen.
Hat sie eine Badehose an, hat sie keine an.
Ich freue mich, dass du mitkommst. Die DLRG warnt zum Beispiel, Bademode für Kinder sollte nicht blau sein. Die meisten Pools sind blau und wer blau trägt, ist einfach schlechter zu sehen. An der Wasseroberfläche und erst recht darunter. Mhm. Und hier in diesem Test von der Firma, die ich gerade erwähnt habe, da sind am schlechtesten zu sehen weiß und hellblau. Und die haben das so gemacht. Die haben da im Prinzip so farbige Badeanzüge ins Wasser gehalten. Einmal ins stilles Wasser und einmal in Wasser, was ein bisschen plätschert. Und weiß und hellblau verschwinden praktisch. Du siehst die nicht mehr, die sind weg. Also dunkelblau tatsächlich, so eine schöne Wasserfarbe, wenn Kinder Wasser malen mit so einem schönen dunkelblauen Stift, das sieht man ganz gut.
Ah.
Aber weiß und hellblau ist praktisch weg. Also auf einem hellen Poolboden wird empfohlen, eine dunkle Farbe zu nehmen. Aber so ähnlich wie dein Restaurant-Effekt, die Farben ändern sich. Also wenn sich die Oberfläche, die Wasseroberfläche kräuselt, wird das Licht abgelenkt, das Bild verzerrt und das verschwimmt im wahrsten Sinne des Wortes und dann sieht man die Farben anders. Und am allerbesten ist, rat mal, du hast gerade gesagt schwarz ist es nicht.
Boah, nee, schwarz als schlechte Farbe. Also klassisch, ich meine, es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass Warnwesten orange oder gelb sind. Wahrscheinlich auch die Richtung? Oder Schwimmflügel von Kindern sind ja auch oft orange.
dass Schwimmflügel auch orange sind. Ich weiß nicht, ob das dahinter steckt, aber tatsächlich die beste Farbe in diesem Test zum Beispiel ist Neonorange und Neonpink.
Boah, Colorblocking ist halt eigentlich wieder out, ne?
Das waren jetzt die Farben für den hellen Pool. Immer langsam. Es gibt, das ist die Bademode, die Wissenschaft der Bademode ist nicht trivial.
Die Wissenschaft ist kapitalistisch. Ich brauche mehrere Bikinis, ich schreibe es mir auf.
Auf jeden Fall, du musst für verschiedene Situationen gerüstet sein. Sie haben es auch mit einem dunklen Poolboden getestet und da sieht man vor allen Dingen bei einem dunklen Boden, dass sich Farben verändern. Beim hellen Boden sieht man es nicht so. Also weiß sieht unter Wasser bei einem dunklen Poolboden eher hellblau aus. Schwarz wird eher gräulich. Und wenn du sagst, oh, ich bin heute schön dunkelgrün, wenn du da unter Wasser bist, ist es plötzlich marineblau. Also die Farben ändern sich irgendwie. Und für dunklen Poolboden empfehlen sie orange, grün und neongelb.
Okay, also neongelb schließt bisher in beiden Kategorien gut ab, ne?
Neongelb, neonorange, neonpink, ja. Ich spüre eine leichte Tendenz. Und dann haben sie noch was Verrücktes getestet, was durchaus clever ist, wenn man an Rettungsszenarien denkt, wie gut sieht man die Farbe eigentlich in einem echten See vom Ufer aus oder von einem Boot, wenn du so ein bisschen höher bist und du guckst von oben ins Wasser. Also trübes Wasser, dreckiger Boden, du hast Sonneneinstrahlung und hier ist es so, egal welche Farbe, praktisch alles ist kaum noch zu sehen, wenn du vom Ufer aus guckst. Dunkelblau ist weg, rot ist weg. Weiß kann man noch sehen, sieht aber eigentlich eher aus wie eine Wolkenspiegelung. Lila ist weg. Ja. Neonpink, nicht mehr so gut wie bisher, aber noch sichtbar. Also auch hier ist die Empfehlung, Leute, Neon.
Neon.
Die 90er haben auch was Gutes gehabt.
Ich wollte gerade sagen, also na gut, dann halt in die Richtung. Ja, aber sag mal, die meiste Fläche unseres Körpers ist ja dann am Ende trotzdem hautfarben. Aber das sieht man einfach nie gut.
Kommt drauf an, was du trägst. Also wenn du ein Burkini trägst, wahrscheinlich nicht. Es wird hier auch tatsächlich geraten, nicht bei diesem Test, bei einem anderen, dass du eine gut sichtbare Badekappe trägst und am besten eine Boje mitnimmst, eine gut sichtbare Boje, wo ich dachte, welcher Jugendliche, der im Schwimmbad, im Freibad auch ein bisschen flexen will, nimmt sich denn eine Boje mit, am besten noch eine gut sichtbare.
Eine pinke Badekappe, eine große lila leuchtende, pink leuchtende Boje.
Oben noch
und
ein Leuchtturm drauf.
Neonfarbene Badehose. Ja.
Ja, nee, nee. Also die Leute müssen sich nur drauf einlassen. Ja? Wir wissen ja oft, was gut ist, aber irgendwas spricht dann doch dagegen. Meistens sind es ja Interessen an Bereicherung. Hoffentlich ist das nicht auch bei Badehosen. Also hoffentlich kommt jetzt nicht irgendeiner und sagt, also Neon-Badehosen stören das Landschaftsbild, sind schlecht für Vögel.
Oh Gott.
Wir wollen offen sein für andere Farben. Ja? Oder vielleicht sagt auch einer, vielleicht wird ja in Zukunft eine ganz andere Technologie erfunden, auf die würde ich setzen. Also ich bin jetzt gegen ein striktes Farblimit. Unbeachtet zu ertrinken, das ist Freiheitsgefühl.
Das ist Freiheit. Das erinnert mich so an die ersten Leute, die gemeint haben, sie wollen sich im Auto nicht anschnallen, ne? Wegen Freiheit. Naja.
Vielleicht ist das hier tatsächlich ein Nischenproblem, habe ich gedacht. Betrifft es denn wirklich so viele? Wie viele sind wirklich ertrunken? Ich habe nachgeguckt. 2024 sind mindestens 411 Menschen in deutschen Gewässern ertrunken. Davon Kinder 14.
Ja, das ist echt viel.
Das sind also, ich wollte es gerade andersrum sagen, das ist recht wenig von 400. Mehr als die Hälfte der 400 sind über 50 Jahre alt. Und das, was es so gefährlich macht, sind zwei Faktoren. Einmal, es ist heiß und du springst ins kalte Wasser. Das ist eine Belastung für den Körper. Und mit Belastung meine ich Tod. Und die DLRG sagt zu den meisten Badeunfällen, es handelt sich hier um gefährliche Selbstüberschätzung. Also vielleicht sind Kinder gar nicht so das Problem. Trotzdem gibt es für die eine ganze Menge Gadgets. Ich habe recherchiert, was kann ich machen, wenn ich nicht nur passiv durch eine Farbe das Ertrinken sichtbar machen möchte. Es gibt interessante Produkte, zum Beispiel ein Armband mit Airbag. Den kannst du unter Wasser auslösen. Genau, fupp, dann geht sein Ballon auf und er zieht dich am Arm nach oben.
Lieber eine ausgekugelte Schulter als tot.
Ja, dafür musst du aber selber das Gefühl haben, ich ziehe jetzt hier nochmal Und das Ding war relativ klobig. Also diese Videos waren, die sahen nicht handlich aus. Dann habe ich noch gesehen, relativ interessant, ein Auftriebsbadeanzug. Winzige Luftleitungen im Badeanzug sollen extra Auftrieb bringen und praktisch Ertrinken per se unmöglich machen. Aber ich konnte nicht sehen, wo man es kaufen kann. Also das war wohl kein Erfolg. Ich habe auch ein Halsband gefunden, das Alarm sendet, wenn du länger unter Wasser bist. Dann kriegst du auf deine Smartwatch, Achtung, ja. Chantal ist seit 8 Minuten unter Wasser. Weiß ich nicht. Ja. Und ich habe gefunden Swim, intelligente Badebekleidung, die Ertrinken verhindern soll. Ein Airbag im Badeanzug integriert, der bläst sich auf, wenn du länger unter Wasser bist, durch einen smarten Sensor. Wurde 2022 gegründet, man kann jetzt noch investieren. Also Leute, vielleicht ist es doch eine Strategie, auf tolle Erfindungen zu warten. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch Aufpassen einfach
aufpassen
die beste Strategie.
Ich glaube, Aufpassen ist die beste Strategie. Und ich finde 400 Badetote echt zu viele. Und ich möchte mir aber vorstellen, dass jetzt vor allem auch ne, die älteren Leute, du hast ja gesagt, die sind ja auch besonders gefährdet, dass sich da wirklich so diese Neon, das mit den Neon-Badehosen nochmal mehr durchsetzt und mit den Badekappen in Neon und mit den großen Bojen. Dann habe ich so richtig viel Spaß mit denen, wenn sie vor mir im Schnellschwimmerbecken schwimmen. Also kümmern wir uns um die Sonne, die auf unseren Kopf strahlt und was uns da am besten kühlen kann. Und zwar, lockige Haare kühlen unseren Kopf am besten. Und zwar so richtig curly, curly, curly her.
Kacke.
Tja,
ich habe keine Locken.
Pech gehabt. Ja, aber das,
du auch nicht.
Das ist ja die Frage. Warum Schlecht, haben wir da nicht alle Pech Locken, gehabt. Wenn es evolutionär vielleicht so einen Vorteil bietet? Ich bin da reingegangen. Und zwar, eine Forscherin beschäftigt sich damit sehr viel, Tina Lassisi. Sie ist Bioanthropologin von der University of Michigan und forscht zur Evolution von Haaren. Und ja, die fragt sich, warum haben wir an bestimmten Körperstellen besonders viele Haare? Warum, woher weiß eigentlich das eine Haar, wie es wachsen soll? Warum sind irgendwie das alles Haarfollikel an unseren Wimpern, Augenbrauen, auf dem Kopf und sonst wo? Aber die einen wachsen so lang, die anderen so lang. Und da hat sie auf jeden Fall alle Hände voll zu tun mit dieser Forschung. Und sie hat sich eben angeguckt. Wir sind ja tatsächlich wirklich keine nackten Affen. Es gibt ja wirklich nackte ich wollte schon sagen Beuteltiere, nein, wir sind Säugetiere, aber wir haben ja tatsächlich Haare und die haben alle einen Sinn. Und sie sagt aber, warum haben wir jetzt ausgerechnet auf dem Kopf Haare und welche Haarform hat sich warum wo durchgesetzt? Sie sagt, sie guckt da ganz weit zurück bis zum Homo erectus, weil wenn man sich den anguckt, der hat ja dieselben Proportionen schon wie wir. Vor 1,8 Millionen Jahren war das, glaube ich, ungefähr der geht wie wir, also der ist auf zwei Beinen, aber die Gehirngröße war so anders. Also was hat Gehirne vielleicht damals auch daran gehindert zu wachsen und was hat sie dann dazu gebracht zu wachsen? Und vielleicht könnten da auch die Haare ins Spiel kommen. Sie hat nämlich die Hypothese, dass eben die Haare ein wichtiger Schutz waren oder vielleicht auch eine Klimaanlage, um den Kopf so kühl zu halten, dass das Gehirn überhaupt so groß werden konnte. Weil so eine fette Maschine da oben, die produziert auch viel Hitze, die will auch gekühlt werden. Vielleicht muss man da einfach mal gucken, was da eigentlich passiert ist. So, um das Ganze zu testen, haben sie einen etwas creepy Versuchsaufbau gemacht. Stellt es euch mal vor. Also, wir nehmen ein Mannequin, also so einen Dummy. Wir stecken ihn in einen roten Morph-Suit. Wir setzen ihn in einen Rollstuhl, in einen Windkanal. Und stecken ihm zwei Kabel in die Augenhöhlen. Welche Löcher auch sonst. Aber ich meine, Ohren hätte auch lustig ausgesehen. Nasenlöcher auch. Aber die Augen machen es irgendwie besonders gruselig.
Und die Anatomie des Menschen bietet noch weitere Möglichkeiten.
Korrekt. Aber wie funktioniert so ein Thermal Mannequin, so nennt man den? Der wird beheizt von innen mit Strom auf 35 Grad Celsius, also ne, deswegen müssen die Kabel da rein. Und man kann jetzt praktisch gucken, wie viel Energie brauchen wir immer, also wie viel Energie muss rein durch die Augen, um diese 35 Grad auf dem Kopf zu halten oder auch nicht. Und daran können sie eben messen, aha, was passiert hier, wie viel Energie wo, wie viel Isolation wo und so weiter. So. Und das Lustige, was sie jetzt eben gemacht haben, sie haben diesem Puppenkopf verschiedene Perücken aufgesetzt. Sie haben natürlich geguckt, wie ist es mit einem glatzköpfigen, thermalrothäutigen Mannequin? Wie ist es mit glattem Haar?
Mit einer glatzen
Perücke? Ich habe einfach gar nichts drauf gemacht. Also es blieb einfach nur die flache Oberfläche, genau. Man muss natürlich sagen, das ist ein Modell, ne? Das ist kein echter Mensch. Das heißt, die Ergebnisse sind natürlich erstmal nur Hinweise, dennoch sehr spannend. Jetzt fällt es mir auch auf, dass wir keine Kabel in den Augen haben. Jesus.
Genau, naja. Ja. dass ich nicht von ihnen technisch mit Strom beheizt werde.
Verschiedene, ich sag mal, Lockengrade. Und sie haben das Ganze eben gemessen. So, Überraschung. Der nackte Puppenkopf wird am heißesten, wenn man da Strahler drauf richtet und guckt, was passiert mit einer simulierten UV-Strahlung von der Sonne. Dann ist aber schon mal...
Also sie haben von außen, sie haben ihn innen drin einfach dauerhaft auf 35 Grad gehalten, damit er eine realistische Körpertemperatur hat. Und dann haben sie von außen drauf gestrahlt und noch irgendwo die Temperatur innen drin nochmal zusätzlich gemessen.
So das Ganze. So. Ah, ja. Dann, glattes Haar ist schon mal, hat eine deutliche Reduktion gebracht, das hat die Hitze deutlich reduziert. Und lockiges Haar hat es nochmal ein bisschen besser gemacht, aber am krassesten war eben der Effekt bei richtig, richtig engen Locken. Also was wir als Afro auch kennen, ne? So ganz enge Korkenzieherlocken. Also je lockiger die Haare, desto mehr wurde die Hitze der Strahlung von außen reduziert. So, warum funktioniert das Ganze? So eine Studie liefert erstmal nur Ergebnisse. Und als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, haben wir gedacht, oh, da muss noch ein Update her. Die Forscherin wollte auch ein Update machen, hat aber noch kein Update geschafft. Naja. Ja, voll. Aber ich habe ein bisschen weiter durchgeguckt, was sie sonst noch so erzählt hat, auch in verschiedenen Podcasts. Und ich habe ein paar spannende Sachen gefunden. Die Theorie ist, dass diese Locken eine isolierende Luftschicht schaffen, die schützt. Ne? Also wie so eine kleine Klimaanlage auf dem Kopf. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir uns überlegen, Wolle ist ja auch irgendwie so lockig und macht sau warm. Wie schaffen jetzt menschliche Haare, uns nicht überhitzen zu lassen? Wo ist da der Unterschied?
Ich glaube, da ist ein Denkfehler, weil wenn es richtig, richtig heiß ist, ist es ja nicht angeraten, nackt in die Sonne zu gehen, sondern du schützt dich ja gegen Hitze auch, indem du dir was anziehst. Sonst würden ja Leute, Wüstenvölker, nicht immer diese komplett lange Kleidung haben. Also Wolle, unter Wolle schwitzt man, aber
immerhin.
Wolle hält auch was ab. Also ich glaube, ne? Das muss man der Wolle zuschreiben, dass sie nicht nur heiß macht, sie schützt auch.
Ja, sie isoliert auf jeden Fall, das hilft. Ne? Aber, was ich super spannend finde, wenn ihr das nächste Mal ein Wollpulli in der Hand habt und da so eine Fahne rauszieht, guckt euch das mal genau an. Die sind nämlich anders geformt. Das sind mehr Wellen und menschliche Afrolocken sind so spiralförmig. Und das wird vermutlich auch einen Unterschied machen. Genauso wie ein Korkenzieher. Das
so
Wolle,
Korkenzieher,
diese Wellen können sich ganz eng aneinander legen und so richtig parallel liegen und eine dichte Fläche bilden. Und Menschenhaare
und
sind spiralförmig und chaotisch, die können sich nicht so gut ineinander fügen. Das heißt, wir haben da viel mehr Luft dazwischen und wir haben eben dann sowohl den Fakt, dass wir reduzieren können, wie viel Wärme reinkommt und gleichzeitig können wir maximal Wärme abstrahlen lassen. Also das scheint was sehr Spezifisches von dieser Haarstruktur auch zu sein.
Das beantwortet immer noch nicht deine spannende Frage vom Anfang.
Ja.
Warum wir da nicht alle Locken haben.
Dazu hat auch diese Dame eine Theorie, die sagt, dass die Evolution ist saukompliziert, aber sie hat eine Idee. Und zwar, weil bei den Locken die Selektion nicht immer anspringt. Also sie sagt, wir können gucken, größtenteils, ne, wo mehr UV-Strahlung auf der Welt ist, da haben wir eher dunklere Hauttypen. Aber wenn wir zum Beispiel nach Amerika gucken, da stimmt das nicht immer ganz so. Ne, da ist nicht unbedingt in den Bereichen, wo weniger UV-Strahlung ist, dass die Menschen da eine hellere Hautfarbe haben. So, und jetzt sagt sie, sie hat die Theorie, dass da zum Beispiel noch nicht genug Zeit war, um diese Eigenschaft irgendwie auszuselektieren. So, und wenn wir uns Haare angucken, haben wir auch viele Orte mit viel UV-Einstrahlung, wo Menschen glatte Haare haben. Denk mal an Südasien. Die glattesten und schlüpfrigsten Haare, Freundin von mir ist Vietnamesin, die beschwert sich immer darüber zum Beispiel, wie glatt eigentlich ihre Haare sind. So, und jetzt sagt die Tina Lassisi, irgendwie ganz früh in der Evolution muss es einen Unterschied oder könnte es einen Unterschied gemacht haben. Wir gehen wieder zurück zu unserem Homo erectus, ne? Bist gerade so ein halbnackter, aufrechtgehender Homo erectus. Und genau in dem Moment könnte es super plausibel sein, dass deine Mini-Löckchen ermöglicht haben, weniger Hitzeschaden an deinem größer werdenden Hirn zu kriegen. Du hast weniger Wasser verloren und konntest dir dann endlich dein größeres Hirn auch irgendwie leisten. Du bist deswegen nicht wegen Überhitzung gestorben. Und jetzt hast du dann das größere Gehirn. Jetzt kannst du dir aber neue Sachen ausdenken oder auch ein besseres Verhalten erlernen, um deinen Kopf zu schützen. Das heißt, es kann sein, dass dann, keine Ahnung, die erste Hutmode, genau, oder die erste
die
Hutmode des Pleistozäns, who knows, Schattenverhalten. Und damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich finde es so spannend, dass es sein kann. So manche Sachen waren für einen Punkt in der Evolution sau wichtig und dann war es so, ja, yeah, it's handy, aber we don't need it everywhere now. Das finde ich schon cool.
Ich fasse mal zusammen, was wir bisher gelernt haben. Locken sind gut, ertrinken ist schlecht. Apropos ertrinken ist schlecht, viel trinken ist durchaus gut. Ja? Die Frage ist, was sollen wir trinken, wenn es richtig heiß ist? Wir wissen alle, ja, trink viel. Selten wird gesagt, was? Das ist nicht egal, das zeigt eine großartige Studie von SportwissenschaftlerInnen aus Großbritannien. Ist schon ein paar Jährchen alt, aus dem Jahr 2016. Im American Journal of Clinical Nutrition haben sie das veröffentlicht, das Paper. Sie haben untersucht, welches Getränk ist wie gut im Hinblick auf so Flüssigkeitsaufnahme. Bla bla bla. Also, ich weiß nicht genau, was isotonisch bedeutet, muss ich sagen. ich übersetze mal. Was heißt Flüssigkeitsaufnahme? Sie haben untersucht, wie viel von dem Getränk, das du oben in dich reinschüttest, bleibt möglichst lange in dir drin und wie viel kommt praktisch sofort unten wieder raus. Was haben sie gemacht? Sie haben sich, um das rauszufinden, um diese Frage zu beantworten, verschiedene Getränke vorgenommen und dann jeweils gemessen, wenn du davon trinkst, wie viel Urin scheidest du in den nächsten Stunden danach aus? Und das haben sie natürlich alles ganz genau ausgedröselt und einheitlich gemacht. Sie haben gemessen, du kriegst ein Zeitfenster von 30 Minuten und trinkst in der Zeit was. Dann haben sie notiert, wie viel du getrunken hast in den 30 Minuten. Dann haben sie notiert, wie war der Wassergehalt von dem getrunkenen Getränk. Das ist sehr einleuchtend, denn wenn du zum Beispiel Fleischwurst trinkst, ist da jetzt weniger Wasser drin als zum Beispiel
im Wasser. Ab wann kann man denn von Trinken überhaupt sprechen und wann fängt Essen an, frage ich mich an der Stelle.
Wassergehalt, Fleischwurst. Warte, ich gucke ganz kurz mal nach. Ich glaube, es ist, du kannst alles trinken, wenn...
Trinkt man praktisch Brei? Naja, egal, weiter im Text.
Kauen, schlucken, ne? Ja. Wassergehalt von Fleischwurst, oh, das hätte ich nicht gedacht. 57%. Also meine Fleischwurst ist praktisch zur Hälfte Wasser.
Sind ja auch.
Andererseits, wir Menschen sind ja auch, genau. Das ist ja, das muss ja nicht flüssiges Wasser sein, das kann auch sehr kleines Wasser in für uns makroskopisch nicht sichtbar flüssiger Form sein. Bei Star Trek gab es mal eine Szene, wo Außerirdische Captain Picard gesehen haben und haben ihn, glaube ich, angesprochen mit hässlicher Beutel mit Wasser gefüllt. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung für uns Menschen.
Mit Wasser gefüllt. Ja. Okay, weiter im Text.
Captain Picard hatte keine Curly-Klimaanlage dabei. Sie haben genau gemessen, wie viel Urin scheiden die Leute dann aus innerhalb eines Zeitfensters. Sie haben 4 Stunden lang gemessen und genau nach 2 Stunden haben sie gesagt, so, die Menge, die jetzt nach 2 Stunden zusammen uriniert wurde, die zählt. Und dann haben sie verschiedene Getränke verglichen. Und dann haben sie das Ganze mit den verschiedenen Getränken auch nochmal mit 1 Liter stillem Wasser gemacht. Und jetzt haben sie alles, was sie gemessen haben, auf diesen Durchlauf mit dem stillen Wasser normiert. Das ergibt, Vorhang auf, den Getränke-Hydrationsindex. Auf Englisch Beverage Hydration Index.
Spannend, BHI. Neues Wort gelernt.
Ja, jetzt kann man nicht nur BMI ausrechnen, den Body Mass Index, sondern auch den Beverage Hydration Index. Also du kannst dich jetzt vergleichen, wie dick bin ich eigentlich? Und wenn du ein Glas Getränk bist, kannst du vergleichen, wie viel Getränk bin ich, genau. Oder wie viel bleibe ich eigentlich drin? Welche Getränke wurden da untersucht? Sie haben untersucht Cola, heißen Tee, Eistee, Kaffee, Bier, O-Saft, Sportgetränk, Milch, Sprudelwasser und noch ein Spezialgetränk, Ors.
Ors.
Was
ist das denn?
Ors klingt so, als wollte es sofort oral wieder heraus. Die orale Rehydratationslösung, die nimmt man ein, das Zeug, das Ors, wenn du dehydriert bist oder Durchfall hast. Im Krankenhaus kennt man
Elotrans.
Das. Das ist Wasser mit Zucker und Salz. Wasser mit Zucker und Salz. Genau, für deinen Elektrolythaushalt.
Ganz viele andere.
Ja. Als ich gerade vorgelesen habe, hier heißer Tee und Eistee, fällt mir eine Geschichte aus meiner Jugend ein. Ich war in der Oberstufe gerne statt in der Schule in einem Eiscafé, in einem nahe der Schule gelegenen und habe dort gelegentlich gerne eine Eisschokolade bestellt, aber die haben halt immer eine heiße Schokolade gebracht. Im heißesten Sommer sind die nicht auf die Idee gekommen, dass Leute vielleicht eine Eisschokolade und nicht eine Heißschokolade bestellen.
Man soll doch im Sommer eher warme Getränke trinken, oder nicht?
haben die sich vielleicht auch
gedacht. Naja, okay. Also, ich finde aber gut, dass die Getränkeauswahl mal ein bisschen realistisch ist, ne? Also, nicht so, die nicht so einen auf einen gesund machen, als ob alle Leute nur Wasser und vielleicht einen Apfelsaftschorle trinken würden, sondern dass sie da mal realistisch sind.
Stimmt. Wodka haben sie jetzt nicht dabei gehabt. Ich finde, in der Liste sind auch gute Sachen dabei. Da fehlt für mich eigentlich nur noch Blut.
Warum solltest du Blut trinken?
Wenn man ein Vampir ist. Stell dir vor, du bist die gemeine Vampirfledermaus, dann ernährst du dich ausschließlich von Blut. Vom Blut von Wildtieren und Haustieren. Und zwar trinkst du pro Tag dein gesamtes Körpergewicht an Fremdblut. Und da wäre doch gut zu wissen, ob das einfach nur so durchläuft oder auch du länger was
von hast.
Ja, ist
doch super. Jetzt Fakt ab, Hörerinnen und Hörer, wenn nachts der Vampir klopft, könntest du sagen, nee, du bist hier ganz falsch. Also viel besser hydratisiert wärst du mit. Was kam denn jetzt raus?
Kein messbarer Unterschied. Im Vergleich zu Wasser hast du bei Cola, heißer Tee, Eistee, Kaffee, Bier, Mineralwasser, Sportgetränk.
Das heißt, schließen wir daraus, dass Cola genauso gesund ist wie Wasser für den Körper?
Genauso würde ich es schließen. Und verglichen mit Wasser trinken bleibt mehr von der Flüssigkeit in deinem Körper bei dem anderen.
Ach so, ist sogar besser.
Bei dem anderen,
Milch,
warte.
Ist besser.
Ja, genau. Vollmilch, Magermilch und leichter Unterschied Orangensaft. Und natürlich die Ors.
Das ist ja crazy. O-Saft ist besser.
Mhm. Milch, das neue Sommergetränk.
Ja, und auch, also ne, nach Kater. Ich meine, sind wir mal realistisch, da ist man ja auch dehydriert.
Ja. Früher hieß es ja, Kinder, trinkt mehr Wasser. Jetzt können die Kinder sagen, Mama, laut dem Journal of Clinical Nutrition ist Ors wesentlich besser, Mama. Voll oldschool. Du mit deinem Wasser. Wenn ich jetzt noch Nutrition richtig ausgesprochen hätte, wäre der Witz vielleicht sogar ganz gut geworden.
Ernährst du hast ja Kiddies. Baut ihr zusammen Sandburgen?
Ja.
Ja? Vielleicht ich baut ihr.
Ich fühle mich da immer natürlich als Mann, als halber Ingenieur. Also, ob die Kinder da so zum Zuge kommen, weiß ich nicht.
Ach so, du baust die Sandburg. Die Kinder dürfen zugucken. Und bist
ich gebe
du dann
Tipps zur Statik.
Das ist gut, weil ich habe jetzt auch Tipps zur Statik. Aber bist du dann mehr so der höher, größer, weiter, Hauptsache tiefer Graben, spektakulärer oder mehr so der Künstler, der so die Muscheln sammelt, schöne Verzierungen dran macht? Also wenn ich beobachte am Strand, gibt es dann ja schon die brachialen und die künstlerischen.
Ich mache best of both worlds, weil nur brachial aufzuhäufen, da brauchst du auch einfach irgendwann Geduld, weil da musst du einfach nur noch eine blöde Fleißarbeit machen. Mhm. Das ist also der Reiz, der lässt schnell nach. Mhm. Also ordentlich hoch und dann schön verzieren.
Okay, also vor allem, wenn ihr tief baut, dann begebt ihr euch möglicherweise in eine Gefahr, weil beeindruckende Burggräben sind auch beeindruckend gefährlich und Sandburgen, besser gesagt eben Sandlöcher vor allem, sind erstaunlich tödlich und klar, das ist jetzt natürlich, wenn da Leute umkommen, überhaupt nicht lustig und saudramatisch. Aber ich finde es crazy, wenn man sich die Statistik anguckt, kommen mehr Menschen in den USA durch Sandburgen bzw. eben Sandlöcher um, als durch Haiangriffe. Und da habe ich mal wieder gemerkt, meine Wahrnehmung ist medial komplett auf dem falschen Dampfer.
Das liegt vielleicht daran, dass die Haiangriffe wesentlich seltener sind, oder? Also es kann ja an beidem liegen. Entweder ist die Zahl der Sandburgenopfer erschreckend hoch oder die Zahl der Haiangriffe ist sehr gering.
Genauen Zahl komme ich gleich noch. Erstmal vielleicht, warum das Ganze passiert. Das passiert eben, weil diese Sandburg, nicht weil man in der Sandburg irgendwie einen gefährlichen Wurm trifft oder von einer Krabbe gebissen wird, sondern weil sie zusammenbrechen kann. Schon ab 15 cm Tiefe kann es gefährlich werden. Vor allem, wenn zum Beispiel auch jemand wir hatten das früher, dass wir jemanden eingebuddelt haben. Das kann auch schon gefährlich werden. Das muss man echt mal drüber nachdenken. Und in dieser Statistik, die eben, worauf ich mich beziehe, da waren die Löcher zwischen so einem halben Meter und 4,6 Meter breit. Also da gab es durchaus sehr motivierte Menschen. Und zwischen 60 cm und 3,5 Meter tief. Also da gibt es schon auch schon ein kleines Loch, konnte da gefährlich werden, dass mindestens Menschen verletzt wurden. So.
Also 3 Meter tief ist ein Grab, ja?
Das ist tatsächlich
ein Grab. Würde ich nicht mehr ein Loch am Strand nennen, aber 60 Zentimeter, das ist ja einfach so Kniehöhe.
Eben,
ne?
Das kann man schon mal machen, genau. Hm? So, und warum ist Sand so gefährlich? Der ist nämlich wirklich fies. Der ist ja weich, aber sobald der nass wird, wird er einfach sau schwer. Und auch wenn er sich bewegt und der Sand ineinander reinkrabbeln kann in alle Löcher, dann wird er einfach sehr, sehr, sehr schwer. Und da kann einfach kaum Luft dazwischen sein. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Und Sand ist nur bis zu einem Böschungswinkel von etwa 30 Grad stabil. Danach gibt es einfach eine Kollapsgefahr. Und wenn wir Löcher buddeln wir meistens sehr steile Löcher in so einen Sand. So. Was passiert jetzt, wenn ich grabe und grabe und grabe? Erst ist der Sand vielleicht so ein bisschen feucht, dann grabe ich vielleicht 2 Stunden, mache noch eine Mittagspause, gehe wieder in dieses Loch und die Wand ist einfach trocken geworden. Und jetzt wird der einfach überhaupt nicht mehr stabil sein. Und wenn jetzt der Nächste dann ins Loch reinspringt, weil er sich so freut mitzubuddeln, kann das Ding zusammenfallen und es rutscht immer mehr Sand nach. Wenn man da unten drunter ist, kann eine Folge sein. Traumatische Asphyxie. Das heißt, der Brustkorb wird zusammengedrückt, man kann nicht mehr atmen. Gleichzeitig staut sich auch Blut im Kopfbereich. 3 bis 5 Minuten, dann kann das tödlich sein. Es kann Sehstörungen vorher geben, Hirnödeme, Hirnblutung. Also selbst wenn man noch gerettet wird, einfach not funny, kann echt schlimme Folgen haben. Und jetzt habe ich mich gefragt, ja okay, aber unter einer Lawine, da kann man doch voll gut einfach so manchmal noch ein paar Stunden ausharren. No, 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 no. Schnee hat viele Luftlöcher, Schnee ist viel leichter. Also es ist überhaupt nicht zu vergleichen.
Krass.
Ja, und also jetzt zum Beispiel 2024 ist ein 7-Jähriger umgekommen, ist gerade vor einem Monat in Italien ein 17-Jähriger. Der hat einen Tunnel in Sand gebuddelt, das machen natürlich auch manche unter Dünen, ne? Please don't do this. Das kann echt böse ausgehen. So, jetzt kommen wir nochmal zur Statistik, weil du hast dich ja gefragt, wie ist es? Ist es die Wahrnehmung? Ist es die tatsächliche Statistik? Es gibt diese Untersuchung zwischen 1990 und 2007, also in einem Zeitraum von 17 Jahren, wurden in den USA 12 Menschen tödlich von Haien angegriffen. Aber 16 Menschen sind durch eingestürzte Sandlöcher umgekommen. Das heißt, es ist eine ähnlich große Zahl, nur Haie haben offensichtlich ein krasseres PR-Team. Ich weiß es nicht. Also, dass die einfach mehr vorkommen.
Ja, also der weiße Hai ist schon als Film gruseliger, als wenn ich jetzt versuche, bei Universal oder Paramount zu pitchen, einen neuen Horrorfilm mit die Sandburg des Grauens.
Die Sandburg des Grauens. Ja, why not? Also, da kann man sich echt gute Sachen ausdenken.
Wobei der Böse oder die Gefahr beim Film die Sandburg des Grauens ist ja einfach der gruseligste Gegner überhaupt. Die eigene Doofheit.
Ja.
Das ist super Schurke, verrückter Scientist, was auch immer. Nichts ist so gruselig eigentlich, wie die Idee, auf die Leute so selber kommen und wodurch sie sich gefährden.
Ja. Ne? Ja. Oder, wenn ihr es auf schlau sagen wollt, auch die Verfügbarkeitsheuristik. Unser Gehirn ist ja sehr gut und schlecht vielleicht im Gefahren einschätzen. Wenn wir leicht Beispiel für was abrufen können, zum Beispiel Haie, die sehr präsent ist in Filmen, dann haben wir dafür viel mehr Angst mit den Sandlöchern. Da wird einfach nicht so viel drüber berichtet. Es gibt keine krassen Hollywood-Blockbuster, hier die tödliche Sandburg. Deswegen unterschätzen wir das Risiko. Und natürlich irgendwie haben wir das Gefühl, wir haben es unter Kontrolle, weil es sich irgendwie sicher anfühlt. Wir bauen ja selbst dran, wir machen es ja selbst. Und dann natürlich auch, ja, weil es irgendwie jeder macht, denken wir, Sandburgen bauen und Löcher graben, das ist ja einfach nicht so gefährlich. Aber wir wollen ja, dass ihr sicherlich zu den Urlaub kommt. Kuriose Statistik hin oder her. Tipps von auch einem Professor der Florida University, der sich sehr viel damit beschäftigt, tatsächlich mit Sand Security, sagt einfach, wenn es geht, nicht tiefer als eine Knietiefe des kleinsten Mitspielers oder der kleinsten Mitspielerin graben. Also vorher einmal Maß nehmen. Tunnel sind eine ganz dumme Idee. Am besten alles vorher zuschütten, damit auch der Nächste nicht reinfällt. Übrigens auch für Tiere kann es gefährlich werden. Und manche Strände haben auch schon Verordnungen. Zum Beispiel in Lauderdale by the Sea in Florida gibt es eine Verordnung, dass man maximal 15 cm in die Tiefe bauen darf. Also die Ranger sind da auch mit einem Zollstock unterwegs offensichtlich.
Wenn man jetzt nicht an die gefährlichen Löcher denkt, sondern an die schöne Burg daneben. Du hast gerade was vom Böschungswinkel gesagt. Ich finde es ja immer traurig, dass man da ackert und macht und tut und am Ende hast du nur einen Haufen. Und wenn du es versuchst, irgendwie schön zu machen, rutscht es dir sofort auseinander, es bröselt. Und dann guckst du dir an, was Sandskulpturen-KünstlerInnen schaffen und du denkst so, wow, das ist ja einfach nicht nur 10-mal höher als meins, sieht doch wesentlich besser aus. Aber Leute, ein kleiner Trost. Ich habe nämlich mal mit einer Sandskulpturistin, heißt das so, Sandkünstlerin gesprochen. Und die hat mir gesagt, nie im Leben würde sie den normalen, ordinären Sand vom Strand nehmen. Na? Die nehmen Sand aus, zum Beispiel aus Flüssen oder aus bestimmten Sandquellen, der viel eckiger ist. Und der hält einfach viel besser. Und die Sandkörner am Strand sind abgeschliffen, die sind rund. Und natürlich, sobald es trocknet, saust das alles auseinander. Aber wenn du diese eckigeren Körner hast, hält das einfach viel besser, weil sie eben eckig sind und nicht auseinanderrollen. Also, ne, nicht sich schämen, dass die eigene Sandburg nur so popelig aussieht. Die Profis haben da, die spielen mit harten Bandagen, die haben Tricks.
Und kleiner Side-Fact noch, ich habe mich gefragt, ab wann reden wir eigentlich von Kies und was ist Schluff? Wo ordnen wir Sand ein? Auch da,
Schluff. Was ist denn Schluff? Ich kenne nur Schluff, wenn man morgens aufsteht und nicht ganz so schnell in die Küche geht.
Nee, Schluff ist eben alles, was kleiner ist als Sand. Das ist so ganz staubig, sag ich mal.
Puder.
Ab wann reden wir von Puder? Und zwar, auch da könnt ihr gerne euren Zollstock, wird dann zu grob sein, mitnehmen. 0,063 bis 2 Millimeter. Das ist die Norm für Sand. Alles drüber ist Kies, alles drunter ist Schluff.
Also Leute, ihr seid jetzt wissenschaftlich gerüstet für euren perfekten Sommer. Ich fasse nochmal zusammen. Kauft Neon, grabt nur knietief, macht euch Locken und trinkt Milch.
Habt einen schönen Urlaub. Bis dann.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR 3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen? Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1+1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.